Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Heute ist leider nicht David an meiner Seite, der hat leider Corona und ist deswegen noch ein bisschen krank, deswegen ist er heute leider nicht mit dabei. Aber das hält uns heute nicht davon ab, über ein Thema zu reden, was wichtig ist und was auch mir sehr am Herzen liegt. Und zwar wollen wir heute über das Thema sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt bzw. Vergewaltigung sprechen. Wir wussten schon im Vorhinein, ich und David, dass es kein einfaches Thema sein wird und dass es auch oftmals eher ignoriert wird. Und was uns auch bewusst war in Vorbereitung dieses Podcasts, war, dass wir zwei, sag ich mal, Männer, die in unserem Leben noch keinerlei Erfahrung mit sexueller Belästigung haben, einen Podcast über eben sexuelle Gewalt machen, dass es irgendwie nicht passt bzw. dass es unangebracht wäre. Deswegen haben wir uns auch zum heutigen Podcast einen Gast eingeladen, und zwar ist es heute die Francie. Ja, erstmal dir noch einen wunderschönen guten Tag.
Florian, danke für die Einladung.
Vielleicht könntest du dich nochmal so in zwei, drei Sätzen vorstellen, so wer du bist.
Alles klar. Ich heiße Francie, ich bin 30 Jahre alt mittlerweile und habe auf mehreren Ebenen mit dem Thema sexualisierte Gewalt Erfahrung gemacht, da ich als Kind sexuell missbraucht wurde und mit 18 vergewaltigt wurde. Und jetzt beschäftige ich mich halt mit den ganzen Themen und betreibe Aufklärungsarbeit.
Also Francie wird uns heute in diesem Podcast unterstützen und mit uns diskutieren und auch ein paar Fragen beantworten, die wir so im Raum stehen haben. Gut, und dann würde ich mal sagen, starten wir mal los. An dieser Stelle möchte ich nochmal gerne erwähnen, dass alle Fakten, die ich in diesem Podcast nenne, auf verschiedenen Studien beruhen. Zum einen habe ich mir die europäische FRA-Studie aus dem Jahre 2012 zur Seite genommen. Dann habe ich die erste repräsentative Studie aus Deutschland aus dem Jahre 2004 zum Nutze gemacht. Und noch eine unabhängige in Österreich durchgeführte Studie. Aus diesen drei Studien werde ich alle meine Fakten, die ich heute zitieren werde, belegen. Und die sind auch alle drei in der Beschreibung verlinkt, damit ihr sie nochmal nachschauen könnt. Gut. Sexuelle Belästigung würde ich mal, denke ich, erstmal anfangen. Erstmal so nachfragen, wie sieht überhaupt sexuelle Belästigung aus oder im Alltag oder wie widerfährt sie dir so, wenn sie?
Jeder Mensch betrachtet ja etwas anderes als sexuelle Belästigung. Also das gibt ja da verschiedene Grenzen. Für mich persönlich ist sexuelle Belästigung, wenn ein Fremder auf mich zukommt und mir direkt ein konkretes Angebot macht. Ich hoffe, das stört nicht, da läuft gerade jemand auf meinem Dach rum. Sorry. Wenn jemand herkommt, mich angrapscht zum Beispiel. Solche Dinge sind für mich sexuelle Belästigung. Und sowas habe ich eigentlich schon sehr oft erlebt oder erlebe es immer noch sehr oft, wenn ich mal in einer Bar bin, dass jemand herkommt und nicht einfach sagt, du, hey, ich finde dich interessant, sondern der kommt her und begrapscht mich gleich oder sagt, hey, willst du, darf man jetzt, glaube ich, im Podcast nicht sagen, aber solche Dinge.
Also du darfst alles sagen im Podcast. Wenn irgendwas ist, kann ich immer noch rausschreiben oder rauspiepen. Also das ist alles kein Ding. Du kannst dir offen reden.
Alles klar.
Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche hat dazu auch mal eine Definition verfasst, so eine allgemeine, die würde ich mal jetzt mal vorlesen. Und zwar, also das Bundesministerium versteht halt darunter, also sexuelle Belästigung reicht von wenigen schwerwiegenden Formen wie Anstacheln, anzüglichen Bemerkungen oder Belästigung per Telefon oder im Internet, über unerwünschte sexualisierte Berührungen, sexuelle Bedrängnis bis hin zu sexualisierter körperlichen Übergriffen. Je nach Form und Kontext des Ausmaßes können sexuelle Belästigung strafbare Handlungen sein, zum Beispiel Beleidigung, sexuelle Nötigung und Nachstellung. Seit 2016 gibt es einen neuen Straftatbestand der sexuellen Belästigung, mit dem auch Grapschereien bestraft werden können. Des Weiteren gibt es auch einen neuen Straftatbestand wegen sexueller Belästigung, der aus Gruppen heraus begangen wird. In den Studien, die ich euch schon vorhin erwähnt habe, da haben 58% der Frauen und Mädchen angegeben, im Alter von 16 bis 85 Jahren, dass sie schon mal sexuelle Belästigung erlebt haben. Also man kann sagen, das ist mehr als jede zweite. Und eben von diesen 58% sind 80% Frauen, die eben Belästigung schon häufiger von verschiedenen Personen erlebt hat. Also, dass es auch jeweils kein Einzelfall ist, sondern dass es auch häufiger vorkommt. Ich weiß nicht, hast du vielleicht mal noch ein paar konkrete Beispiele, wo das schon zum Beispiel mal bei dir passiert ist?
Ja, das stimmt, das habe ich vorher vergessen. Sogar ziemlich viele. Ich bekomme sehr oft auf Instagram so Belästigungsnachrichten. Das sind so Nachrichten wie, dass man mir Fotos von Geschlechtsteilen schickt, dass man mir sagt, man würde gerne mal meine Titten bumsen. Solche Nachrichten bekomme ich. Die sind halt immer unter der Gürtellinie. Sind immer so richtig versaute Nachrichten, wo nie eine Frau sagen würde, oh ja, komm her.
Was eben ja auch leider Fakt ist, dass es eben zum überwiegenden Teil Männer sind. Zum Beispiel in der Studie haben 83,1% der Frauen angegeben, dass sie ausschließlich von Männern belästigt wurden und 12,8% eben, dass sie überwiegend von Männern belästigt wurden. Generell ist es auch eben ein Thema, dass eben sexualisierte Gewalt auch eben ein Größenteil von Männern auf Frauen ausgeübt wird. Das ist ein Prozentsatz, der bei 90 bis 93% liegt. Aber man darf auch nicht vergessen, es könnte auch andersherum sein. Also auch Frauen, die Männer belästigen, gibt es auch. Zwar nicht so häufig, aber es gibt es.
So was wäre eher im Alltag. Also eine Frau würde jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, einem fremden Mann ein Intimfoto zu schicken und dann da irgendeinen Spruch dazu zu schreiben, sondern ich denke, das passiert eher im echten Leben dann.
Das Strafgesetzbuch, das deutsche Strafgesetzbuch hat auch dazu einen Paragraphen verfasst, weil sexuelle Belästigung kann auch oder ist auch eine Straftat, kann man ja so sagen. Und zwar gibt es dazu Paragraph 184i im Strafgesetzbuch und der besagt im Absatz 1, wer eine andere Person in sexuellen bestimmten Weisen körperlich berührt oder dadurch belästigt wird, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafen bestraft, wenn nicht die Tat in anderen Vorschriften dieses Abschnitts mit schwererer Strafe bedroht ist. In Absatz 2 steht dann eben noch, dass insbesondere bei schweren Fällen es eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren gibt. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlichen begangen wird. Und in Absatz 3 steht dann noch geschrieben, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten des Amtes für geboten hält. Also, es ist schon eine Straftat, wenn man sowas macht. Sexuelle Belästigung. Ich weiß nicht,
Das stimmt.
wie findest du so dieses Strafmaß? Findest du es gerechtfertigt oder wie ist da deine Meinung dazu?
Mei, das Strafmaß für sexuelle Belästigung finde ich schon in Ordnung. Ich habe mich damit auch mal ein bisschen beschäftigt und habe auch irgendwo Urteile gefunden, wo sowas, also das Verschicken eines Penisbildes, glaube ich, mal 400 € Strafe gekostet hat. Das ist ja schon was, was mal wehtut und einen zum Nachdenken anregt. Und eine sexuelle Belästigung ist zwar auch nicht angebracht, aber auch nicht so schwer traumatisierend wie eine Vergewaltigung zum Beispiel oder ein sexueller Missbrauch. Da finde ich die Strafen eher zu gering.
Ich weiß nicht, wie du es siehst. Du hast ja vorhin angesprochen, dass es auch eben sehr viel über Social Media sowas gemacht wird. Ist
Ja.
dann, sagen wir mal generell, das ganze Social Media und das ganze im Internet sein, ist es eher förderlich, um zum Beispiel Sachen aufzuklären, oder eher negativ, weil es eben häufiger zu sowas vorkommt, eben wie zu Verschicken von Bildern oder weil man halt im Internet anonym ist, eben Schreiben von solchen Nachrichten. Ist da eher so das Internet förderlich für Aufklärung oder eher schändlich für Verbreitung? Was denkst du so?
Naja, beides. Also in erster Linie finde ich es sehr, sehr förderlich für die Aufklärung, weil wir durch das Internet heutzutage ja ganz andere Möglichkeiten haben. Also wir zwei zum Beispiel hätten uns auch nicht kennengelernt, wenn es das Internet nicht geben würde. Klar fördert diese Anonymität des Internets auch solche Dinge. Es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ich sehe eher die positive Seite. Ich sehe die ganzen Opfer, denen ich helfen kann und nicht die ganzen schlechten inszenierten Geschlechtsteilfotos, die ich so kriege. Eigentlich müsste man das aber mal sammeln und zur Polizei bringen und dann würde das auch angezeigt werden.
Definitiv. Ich denke mal, wir würden jetzt mal zum Thema sexuelle Gewalt kommen. Und da musstest du ja leider schon Erfahrungen drin machen. Könntest du mal den Zuhörern erläutern, was dir eben damals widerfahren ist?
Klar, bei mir unterteilt sich das ja in zwei verschiedene Dinge. Als ich 8 Jahre alt war, wurde ich ein Jahr lang sexuell missbraucht. Wie oft genau das war, weiß ich nicht mehr, aber es war halt über ein Jahr hinweg immer wieder. Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung unterscheiden sich in dem Sinn, dass beim sexuellen Missbrauch keine Penetration stattfindet. So alles, was jetzt mit mir als Kind gemacht wurde, war rein äußerlich. Aber das hat es für mich als 8-jähriges Mädchen natürlich nicht weniger schlimm gemacht. Und als ich 18 Jahre alt war, wurde, also ich war damals noch Jungfrau und wurde von 2 Männern nach einer Party in den Park geschliffen und wurde dort von denen vergewaltigt.
Das ist definitiv schrecklich, sowas. Und als Außenstehender oder als jemand, der noch keine Erfahrung damit hat, und wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, wissen sich, wie sich sowas anfühlt. Wie fühlt sich sowas an oder was fühlt man dabei? Oder wie ist das?
Das hat verschiedene Ebenen. Also so psychisch gesehen ist das Allerschlimmste dabei irgendwie dieser Kontrollverlust. Das ist, wenn man in diese Schockstarre fällt, man schaut sich quasi von oben selber zu und man hat aber keine Macht mehr, da wirklich was zu unternehmen. Also natürlich habe ich gesagt, ich möchte das nicht und habe auch Hilfe geschrien, aber der Körper ist wie eingefroren. Das ist etwas, was ziemlich schlimm ist. Und für mich war es auch einfach schlimm, weil es mein erstes Mal war. Also ich hatte vorher keinen sexuellen Bezug außer dem Kindesmissbrauch. Ich hatte nur einmal einen Menschen geküsst vorher. Und hatte halt gar keine sexuellen Erfahrungen. Und für mich war das schlimm, dass das erste Mal auf so eine Weise geschehen ist.
Also würdest du auch sagen, dass das zum Beispiel auch mit das Schlimmste war oder gab es noch was Schlimmes für dich dabei währenddessen?
Alles war schlimm. Also, man fühlt sich unglaublich dreckig, widerlich und wertlos, wenn einem sowas passiert. Man macht sich selbst Vorwürfe, eigentlich will man nur noch tot sein. Und ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, diese eine Sache war besonders schlimm oder die war besonders schlimm. Es war einfach alles furchtbar.
Du hast ja gerade so ein bisschen von Schuld gesprochen. Hast du dir jemals auch nach der Tat selbst mal so die Schuld gegeben, was ja auch eine Folge davon ist oder sein kann?
Ja, sehr viel. Ich habe mir halt Vorwürfe gemacht, weil ich an dem Abend betrunken war. Ich habe mir halt gedacht, okay, ja mal, wenn du nicht betrunken gewesen wärst, wenn du dies oder jenes vorher nicht gemacht hättest, vielleicht wäre es dann gar nicht dazu gekommen. Das sind aber so ganz klassische Gedanken, die sich jedes Vergewaltigungsopfer macht, egal wie auch immer die Vergewaltigung aussah. Mittlerweile sehe ich das aber nicht mehr so.
Nachdem du vergewaltigt wurdest oder nach der Tat selbst, wie sollte man dann vorgehen oder was sollte man danach machen? Was sind das so Tipps und Ratschläge, die du da oder die man da machen kann oder was man machen sollte?
Also man sollte eigentlich direkt ins Krankenhaus fahren, zur Spurensicherung. Also das ins Krankenhaus fahren und das aufnehmen lassen ist nochmal völlig unabhängig von der Anzeige selber. Man kann auch einfach ins Krankenhaus fahren und das aufnehmen lassen und sich später Gedanken darüber machen, ob man das dann immer noch anzeigen möchte oder nicht. Da ist auf jeden Fall ratsam, dass man jetzt sage ich mal, als Frau direkt in die Frauenklinik fährt. Also ich war damals zuerst in einem normalen Krankenhaus und die haben gesagt, sie können da schon irgendwie irgendwas machen und mich untersuchen, aber es wäre besser, wenn ich in die Frauenklinik gehe, weil die auf sowas ausgerichtet sind. Und Sowas sollte man am besten eigentlich machen, bevor man auf die Toilette geht oder sich abwischt oder irgendwie sowas in die Richtung, damit halt da noch DNA-Spuren da sind.
Ich habe da nochmal einen kleinen Einwand, dass es sein kann, wenn es dann irgendwann zur Anzeige kommt, dass es eben besser ist, wenn man in eine Frauenklinik oder zum Gerichtsmediziner geht, weil es sein kann, dass vor Gericht zum Beispiel die Beweise nicht zählen, wenn man eben im Krankenhaus war.
Naja, Frauenklinik habe ich ja gesagt.
Ja, ich habe es trotzdem als Einwand mit eingebracht.
Ja, nee, das ist völlig in Ordnung. Das ist eigentlich eh ein gutes Thema und das ist auch der Grund, warum so wenige Vergewaltigungen tatsächlich verurteilt werden. Weil, soll ich meinen, wenn wir zwei jetzt miteinander Sex hätten und ich gehe danach in die Frauenklinik und lasse mich untersuchen und da findet man deine DNA-Spuren, dann beweist es ja nur, dass wir im Kontakt waren. Das beweist aber keine Vergewaltigung. Und das ist das große Problem an der Sache. Also der Sexualpartner beziehungsweise der Vergewaltiger kann halt hinterher sagen, naja, sie wollte das ja. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und das ist halt ein großes Problem. Deswegen gehen viele Opfer auch gar nicht erst zur Polizei, weil es, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es hat sowieso nicht wirklich einen Erfolg.
Aber du würdest schon raten, dass man das dann definitiv zur Anzeige bringt, das Ganze.
Definitiv, unbedingt. Wenn man bei allem immer vorher sagen würde, ah, das hat ja eh keinen Erfolg, mal dann ändert sich ja auch nichts. Und egal, ob es jetzt verurteilt wird oder nicht, es wird auf jeden Fall ein Verfahren eröffnet und der Täter muss ja auch zur Polizei hin und eine Aussage machen. Das heißt, selbst wenn er nicht verurteilt wird, kriegt ja einen Schreck. Das ist ja kein Spaß, zur Polizei zu gehen. Er muss sich mit dem, was er getan hat, dann auch auseinandersetzen, auch wenn er es nicht zugibt. Und es kann ja auch sein, dass sich der Täter verplappert. Ja, also wenn er einen klaren Kopf behält und sagt, nein, sie wollte das und das war alles einvernehmlich, dann ist es vielleicht schwierig, aber vielleicht verrät er sich ja auch mit irgendetwas, was er sagt, so dass man ihn dann überführen kann. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man es macht. Auch für das Vergewaltigungsopfer selber. Weil das ist dann hinterher, es ist vielleicht nicht gleich, aber ein paar Jahre später ist es schon so, dass einen das dann noch beschäftigt und dass man sich dann denkt, naja, vielleicht hätte ich das doch besser angezeigt oder wie würde es mir denn dann gehen, wenn ich das gemacht hätte? Deswegen ist es schon wichtig und gut.
Aber jetzt gehen wir davon aus, du warst ja bei der Polizei gewesen. Wie läuft denn das bei der Polizei ab oder wie lief das bei dir ab?
Ich erzähle jetzt mal, wie es bei mir ablief. Ich habe aber vor einiger Zeit auch mit einer Polizistin gesprochen und die hat gesagt, dass das so eigentlich nicht normal ist, wie es bei mir war. Also, dass jetzt deine Zuhörer nicht denken, das wäre Standard so. In der Nacht der Vergewaltigung war ich in der Frauenklinik und am nächsten Abend war ich dann bei der Polizei. Und das Verhör hat irgendwie 2 Stunden oder ein bisschen mehr gedauert. Da waren ein männlicher Polizist und eine Frau dabei. Und die Frau hat nur zugehört. Also die sollte etwas von ihm lernen. Und der männliche Polizist, der hat mich verhört. Und naja, es war sehr suboptimal, weil ich musste ihm den ganzen Ablauf der Vergewaltigung erzählen. Und er hat es dann mit seiner männlichen Stimme, mit seinen eigenen Worten nochmal wiederholt und in ein Tonband gesprochen. Das war schon ziemlich schwierig. Und auch die Fragen, die mir gestellt wurden und wie ich behandelt wurde, also es war nicht ganz vorurteilsfrei. Der hatte da schon seine Meinung und hat mir auch, naja, was die sexuelle Ebene betrifft, eigenartige Fragen gestellt. Nachdem das Verhör beendet war, sind die dann mit mir in den Park gefahren, wo das passiert ist. Also die haben da war es eigentlich dann schon dunkel, aber sie wollten sich das alles nochmal anschauen, haben Fotos gemacht, haben sich das dann die Tat nochmal beschreiben lassen. Dann sind wir danach zu mir nach Hause gefahren, weil sie wollten gern die Kleidung haben, die ich am Tag der Vergewaltigung anhatte. Und die haben sie dann auch noch mitgenommen. Also das war jetzt mal so das Anzeigen selber.
Ja. Was man noch an der Stelle erwähnen kann, es gibt auch Hilfemöglichkeiten bei, wenn man zur Polizei geht. Und zwar gibt es den Weißen Ring. Das ist eben eine Stelle, wo man sich dran wenden kann. Die ist auch nochmal hier unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wenn man sich mit denen auseinandersetzt, würden sie auch jemanden schicken, der einen bei der Anzeige oder bei dem Aufnehmen bei der Polizei mit unterstützen würde.
Ja, genau, das ist auch kostenlos. Das ist ein gutes Angebot.
Ja. Ich würde auch einfach mal, oder was wir schon festgestellt haben, es ist eine Straftat. Und da würde ich jetzt einfach mal den Paragraph 177 im Strafgesetzbuch vorlesen. Der regelt halt sexuelle Gewalt in Deutschland. Also, in Paragraph 177 des Strafgesetzbuches unter der Überschrift sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung steht in Absatz 1: Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von der vornehmen lässt, oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer Dritten bestimmt wird, wird mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. In Absatz 2 steht geschrieben: Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer Dritten bestimmt, wenn erstens der Täter ausnützt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern, oder der Täter ausnützt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustandes in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert, oder der Täter einen Überraschungsmoment ausnutzt, oder der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht, oder der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlungen durch Drohung ein empfindliches Übel genötigt hat. In Absatz 3 steht dann geschrieben, der Versuch ist strafbar. In Absatz 4 steht dann noch geschrieben, auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit eines Willens zu bilden oder zu äußern auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht. In Absatz 5 steht geschrieben, auf eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter erstens gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, zweitens dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben droht oder eine Lage ausnutzt, in dem das Opfer des Täters schutzlos ausgeliefert ist. In Absatz 6 steht dann noch geschrieben, in besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren zu erkennen. Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn der Täter dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses Besonderes erniedrigt, insbesondere wenn sie mit einem Erniedrigen des Körpers verbunden ist, wie zum Beispiel Vergewaltigung, oder die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. In Absatz 7 steht noch geschrieben, auf Freiheitsstrafen nicht unter 3 Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter erstens eine Waffe bei sich hat oder ein gefährliches Werkzeug, oder zweitens sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder das Opfer in der Gefahr eine schwere Gesundheitsschädigung bringt. In Absatz 8 steht geschrieben, bei der Tat einer Waffe oder einem anderen gefährlichen Werkzeug, pardon, ich meine, Absatz 8 ist, auf Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet wird, das Opfer a. bei der Tat schwer körperlich misshandelt wird oder B, durch die Tat in Gefahr des Todes bringt. Und im Absatz 9 steht noch zum Schluss geschrieben, in minderschweren Fällen bei den Absätzen 1 und 2 ist der Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 3 Jahren. In minderschweren Fällen der Absätze 4 und 5 auf eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. In minderschweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren zu erkennen. So, es gibt zwar noch den Paragraph 178 des Strafgesetzbuches, der regelt dann eben noch sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge. Den lese ich auch nochmal schnell vor, und zwar ist das verursachter Täter durch den sexuellen Übergriff, die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung des Paragraphs 177 wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslang oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr theoretisch, ihr müsst das alles nicht merken. Ich verlinke euch das nochmal in der Podcast-Beschreibung, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Wie siehst du das? Findest du das Strafmaß so okay oder höher?
Ja, wenn es denn so auch umgesetzt würde, dann wäre es sicherlich nicht verkehrt. Also ich habe das jetzt zum Beispiel noch nie gehört, dass irgendein Vergewaltiger bis zu 10 Jahre ins Gefängnis gekommen ist. Wenn überhaupt, habe ich 2 Jahre mitbekommen. Also ja, da weiß ich immer nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Ich finde die Strafen auf jeden Fall nicht gut umgesetzt, zu gering umgesetzt. Aber auf der anderen Seite ist eigentlich viel wichtiger, was mit dem Opfer danach passiert. Also das ganze Leben von dem Opfer ist ja danach zerstört. Und es gibt zum Beispiel auch so Gelder vom Staat, so eine Opfergeld heißt es, glaube ich, was Opfer von sexualisierter Gewalt bekommen können, um ja mit ihrem Leben ein bisschen klarzukommen. Also Gelder zum Beispiel, die eine Therapie bezahlen oder wovon man ein bisschen leben kann. Aber diese Gelder bekommt man nur, wenn der Täter verurteilt wurde. Und deswegen finde ich, sollen da an dieser Gesamtheit ein bisschen mehr arbeiten. Weil wenn kein Vergewaltiger wirklich bestraft wird, dann bekommt ja auch kein Opfer die Entschädigung. Verstehst du, was ich meine?
Weil in Deutschland ist es ja eben so, dass es, wenn es zu einem Prozess kommt, entweder man nichts nachweisen kann, beziehungsweise es steht da teilweise auch immer Aussage gegen Aussage. Und in Deutschland ist es so, dass es im Zweifel für den Angeklagten ist, also dann für den Vergewaltiger.
Richtig, ja.
Da kann ich auch mal ein kurzes Beispiel erwähnen, und zwar, es ist ja so, dass es in Deutschland heute Dunkelziffer gibt, die nicht angezeigt werden. Nehmen wir uns jetzt einfach mal symbolisch 1000 Männer. Die 1000 Männer sind Vergewaltiger. Von diesen 1000 Vergewaltigern werden zwischen 5 bis 15% angeklagt. Meistens. So in der Regel. Das heißt, das wären schätzungsweise, sind wir jetzt mal optimistisch, nehmen wir 10%, das sind 100 Leute. Also 100 von diesen 1000 werden überhaupt angezeigt. Und von diesen 100 Leuten werden gerade mal einmal 8,4% verurteilt. Also nur von diesen 100 Angezeigten werden nur ca. 8,4% verurteilt.
Ja.
Und das ist schon ein riesiger, riesiger, riesiger Versatz.
Also, seit ich in der Öffentlichkeit stehe mit dem Thema, habe ich ja schon viele hunderte Nachrichten bekommen von jungen Frauen und auch von ein paar Männern. Und die Personen, die mir geschrieben haben, von denen haben, glaube ich, nur 3 den Täter angezeigt. Also es ist wirklich ein Großteil gewesen, die das nicht angezeigt haben. Und einige der Nachrichten, die ich bekommen habe, waren auch vor allem von Frauen, die in der Kindheit missbraucht wurden. Also wenn du, ich sage ich mal, als kleines Kind missbraucht wirst und bist irgendwie, was weiß ich, 5 bis 10 Jahre alt, das wird meist nicht angezeigt. Und so ein Kindergehirn kann sowas auch verdrängen. Also gerade bei solchen Frauen ist es auch oft mal so, dass das Gehirn diese Taten in irgendeine hinterste Ecke im Gehirn sperrt und die Frauen da gar nicht mehr drauf zugreifen können. Also sie vergessen in der Tat, dass ihnen das passiert ist. Und es kommt erst 10, 20, 30 oder auch 40 Jahre später wieder zum Vorschein. Aber auch wenn die Frauen das gar nicht mehr wissen, dann haben sie trotzdem mit den Folgen der Taten ihr ganzes Leben zu kämpfen. Und diese Nachrichten fand ich echt krass, die ich da so bekommen habe.
Ja, und da ist eben Deutschland auch ein Negativbeispiel, weil in Deutschland ist halt wirklich eine sehr, sehr niedrige Meldequote. Mal nur zum Vergleich, in Schweden ist die Meldequote 4-mal höher als in Deutschland.
Das ist gut.
Also nicht für Deutschland. Aber.
Nee, für Schweden meine ich. Mit der Meldequote, da habe ich mich noch gar nie beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass das in Schweden so ist, aber es ist super.
Ja, man muss auch sagen, dass die Verurteilungsquote auch in Deutschland stark gefallen ist. Seit dem Jahr 2000 ist sie von durchschnittlich 20% auf 13% gefallen. Also es wird immer
das ist
weniger.
Auch viel.
Aber trotzdem, es ist irgendwie ein falscher Schritt in meinen Augen. Es müsste deutlich mehr gemacht werden in der Richtung.
Ja, es ist auch definitiv falsch. Also, wenn ich darf, erzähle ich nochmal was einfach von mir. Ich habe ja die Täter angezeigt und es war ja am Anfang eine Anzeige gegen Unbekannt. Und ich habe die Täter aber ja dann selber irgendwann gefunden. Habe dann die Polizei angerufen und die haben dann die zwei Täter auch verhaftet und mitgenommen. Die mussten dann eine Aussage machen. Kurz davor wurde mein Verfahren schon eingestellt, weil kein Täter gefunden wurde. So, und jetzt habe ich meine, ja, ich war ein junges 18-jähriges Mädel, was habe ich für eine Ahnung vom Gesetz? Ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt die Polizei anrufe und die Täter bringe, dann ist das Verfahren halt schon wieder eröffnet. Oder dann kümmert man sich halt darum. Die haben die dann verhört, aber ich weiß nicht, was die gesagt haben. Aber sie haben irgendwie falsche Ausweise vorgezeigt oder irgendwie sowas. Und dann hat die Polizei nicht das Verfahren wegen Vergewaltigung wieder eröffnet, sondern die haben das irgendwie festgestellt mit den falschen Ausweisen oder so und haben die dann wegen Betrug angeklagt. Und irgendwann habe ich dann eine Benachrichtigung bekommen, einen Brief von der Polizei, dass das Verfahren wegen Betrug gegen die zwei Täter da eingestellt wurde, weil kein größerer Schaden entstanden ist.
Das ist auch lächerlich.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, danke schön. Jetzt, sage ich mal, 12 Jahre später, mit einem gewissen Abstand dazu und auch mehr Wissen über das Ganze, weiß ich halt, ich hätte dann nochmal einen Anwalt gebraucht oder den weißen Ring oder wie auch immer und hätte das Verfahren nochmal eröffnen müssen. Ich hätte weder die finanziellen Mittel dazu gehabt, noch das Wissen darüber. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man bei der Polizei mehr tun könnte. Also das ganze Aufnehmen der Vergewaltigung, das war so emotionslos. Der Polizist hat halt einfach eine Sache aufgenommen, ohne die Menschlichkeit dahinter. Und weil das halt dazugehört, eine Vergewaltigung aufzunehmen, dass man auch so ein Merkblatt für Opfer rausgibt, hat er mir halt ein Merkblatt für Opfer in die Hand gedrückt. Da war halt ein Hilfetelefon draufgestanden oder sowas. Aber in meinen Augen hätte man dann nochmal sagen müssen, schauen Sie mal, so und so sieht es jetzt aus. Wenn Sie da nochmal was tun möchten, dann müssen Sie jetzt nochmal einen Anwalt nehmen, dann müssen Sie das Verfahren nochmal eröffnen. Und sowas hat halt keiner zu mir gesagt.
An der Stelle kann man nochmal kurz erwähnen, das Hilfetelefon ist auch immer eine Option, weil das ist auch eben für Frauen, die sexuelle Gewalt widerfahren haben. Die verlinke ich euch auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung, die kann man auch zu Rate ziehen. Um es mal erwähnt zu haben. Ja,
genau.
Es ist definitiv noch viel, viel Luft nach oben in diesem Thema, viel, viel Luft.
Aber was?
Erzähl du erstmal.
Um noch was Positives dazu anzumerken, dadurch, dass mein Negativbeispiel, wie das Ganze gelaufen ist, jetzt so präsent ist, konnte ich aber auch schon was Positives bewirken. Also vor einem Dreivierteljahr zum Beispiel habe ich ein langes Telefonat geführt mit einer Polizistin. Die hat mich aufgrund meiner Internetpräsenz gefunden und die ist gerade noch in ihrer Polizeiausbildung und hat so eine Art Diplomarbeit schreiben müssen. Und ihr Thema war sexualisierte Gewalt. Und sie hat gesagt, dass das, wie es bei mir gelaufen ist, eigentlich so nicht sein sollte. Und hat mein Beispiel genommen in ihrer Diplomarbeit, um ja da was Gutes draus zu machen. Und heute erst habe ich eine Anfrage bekommen von einer Polizistin, die in der Aus- und Fortbildung bei der Polizei arbeitet und die sich eben auch mit sexualisierter Gewalt beschäftigt und anhand von echten Beispielen aus dem Leben ihren Schülern gerne erklären möchte, dass das Ganze mehr ist, als nur einen Fall aufzunehmen. Also, dass die ganze emotionale Seite eine Rolle spielt. Und so gesehen finde ich es total toll, dass mein negativer Fall jetzt was Positives bewirken kann.
Weil du gerade deine Medienpräsenz erwähnt hast, man kann auch mal kurz erwähnen, so wie ich auch dich gefunden habe. Und zwar, es war glaube ich Anfang 2020, da warst du in einem Video vom YouTube-Kanal Hyperbole als Gast eingeladen, wo es eben um das Thema Frag eine Vergewaltigte ging. Und das hat ja auch, sage ich mal, in deutschlandweit auch schon für Präsenz gesorgt, weil es haben auch viele Leute darauf reagiert, viele große YouTuber. Und ja, das
Stimmt.
Video verlinke ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung. Das könnt ihr euch auch nochmal gerne anschauen. Und du bist ja auch auf YouTube aktiv. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, wo du eben auch
Ja,
teilweise oder
genau.
auch Fragen beantwortest oder auch Erlebensberichte von eben Leuten, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und eben dich mit dem Thema eben nochmal auf YouTube auseinandersetzt. Der YouTube-Kanal
Genau das.
von dir heißt ja Francie.
Franzi
Vergewaltigt,
Paul
nee, ja.
vergewaltigt leben.
Verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung. So. Machen wir mal weiter. Wir haben ja gerade über die ganze Anzeigen-Thematik geredet. Es gibt aber auch Fälle, was eben Negativbeispiele sind. Und zwar gibt es auch Leute, die Vergewaltigung anzeigen oder sexualisierte Gewalt, aber die nicht stattgefunden haben, also sozusagen Falschbeschuldigungen. Was eben jetzt auch, wenn wir jetzt nochmal uns auf die Grafik oder auf das, was ich vorhin sagte, mit den 1000 Vergewaltigungen beziehen, sind es ungefähr 3% davon.
Darf ich dazu was fragen?
Ja.
Woher weiß diese Statistik, dass das wirklich Falschbeschuldigungen waren?
Das ist eine sehr gute Aussage, das kann ich dir gerade nicht bestätigen.
Weil, also, da hake ich jetzt halt so ein, weil gerade bei berühmten Fällen heißt es immer, ja, die hat gelogen. Die will ja nur Fame. In der Realität ist aber halt so, dass ein Opfer von sowas nichts hat. Also es ist eigentlich noch kein Opfer von sexueller Gewalt, wenn es in die Öffentlichkeit gegangen ist, damit in einem Ausmaß berühmt geworden oder reich oder hätte davon irgendwelche Vorteile gehabt. Im Gegenteil, vorher war ich einfach eine ganz normale Frau für die ganzen Leute und jetzt bin ich halt für alle ein Vergewaltigungsopfer. Und werd halt immer beleidigt. Deswegen kam ich jetzt auf die Frage. Aber red ruhig weiter.
Das ist sehr gut. Ich hake da nochmal nach und wenn ich was finde, schreibe ich nochmal in die Podcast-Beschreibung, wenn ich da noch was finde, woher. Aber gehen wir jetzt davon aus, es gibt so welche Leute, weil es ja bestimmt schon mal gegeben hat. Wie findest denn du das? Das ist ja eigentlich nicht gerade förderlich für die Entwicklung, die es eigentlich nehmen soll, dass eben sowas mehr gemacht wird. Weil das zieht ja irgendwie das Thema in die Lächerlichkeit, wenn man eben eine Falschbeschuldigung in der Hinsicht macht.
Wenn jemand wirklich eine Falschbeschuldigung macht, dann gebe ich dir da natürlich recht. Aber ich kenne halt in der Realität niemanden, der jemanden falsch beschuldigt hat. Deswegen kann ich jetzt einfach nicht viel dazu sagen. Also ich finde es ehrlich gesagt eigentlich gar kein relevantes Thema, wenn man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzt.
Ja. Kommen wir mal wieder auf dich zu sprechen. Nachdem das alles passiert ist, wie waren so die Tage danach?
Ganz schlimm. Das war, als wäre ich in einer anderen Welt. Das ist, als bin ich richtig aus meinem Leben rausgerissen worden. Das war alles unreal. Es war wie ein Film. Es war schockierend. Eigentlich wollte ich nur tot sein.
Hast du mal versucht, das Thema eben deiner Vergangenheit zu ignorieren oder zu vertuschen oder sowas? Oder das hinter dir zu lassen, so in dem Punkt?
Ja, also da gibt's ja zwei Themen. Über den Kindesmissbrauch habe ich das erste Mal so 7 Jahre nach der Tat gesprochen. Und das hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Und die Vergewaltigung, naja, das haben halt natürlich die Leute, die damals in meinem Umfeld waren, mitbekommen. Aber dann war es eigentlich nie ein Thema. Also bis ich das Interview gegeben habe, hat das mit der Vergewaltigung keinen Raum in meinem Leben gehabt. Ich habe es einfach ignoriert.
Hast du mal mit Leuten in deinem Umfeld darüber gesprochen? Und wenn ja, wie haben sie darüber reagiert auf so ein Thema?
Ja, ich habe versucht, das Thema in meinem Umfeld zu meiden, weil damit keiner umgehen konnte. Also von meiner Familie wurde das totgeschwiegen. So, also es wurde hinter meinem Rücken schon getuschelt und einer hat es dem anderen erzählt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber keiner hat sich getraut, mich darauf anzusprechen. Also ich habe jetzt nach meinem Interview zum Beispiel auch von jemandem aus meiner Familie die Rückmeldung bekommen. Die Person wusste das jetzt die 10 Jahre schon, aber dachte, das wäre vielleicht gelogen oder so, weil ich nie darüber gesprochen habe. Naja, und ich habe aber auch viele Freunde verloren dadurch. Ich war davor immer für alle anderen da. Also ich war eine sehr starke Person, die sich immer mehr mit den anderen beschäftigt hat als mit sich selber. Und nach der Vergewaltigung habe ich das aber gebraucht, mich auch mit mir selber zu beschäftigen. Und da war ich auch nicht mehr in der Lage, für andere da zu sein. Und naja, diese Veränderung hat schon auch dazu geführt, dass einige vermeintliche Freundschaften dann nicht mehr existent waren.
Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du die Täter mal wieder getroffen hast oder gesehen hast. Wie war das für dich, wo du wieder den Gegenüber standest oder die wieder gesehen hast?
Also ich habe ja nach der Vergewaltigung angefangen als Partyfotografin, weil ich nachts nicht mehr schlafen konnte und weil ich mir gedacht habe, dass die Täter mir ja dann irgendwann begegnen müssen. Und das erste Mal, als ich denen begegnet bin, war ich wieder in so einer Schockstarre. Das war wie an dem Abend der Vergewaltigung. Ich bin da wie versteinert dagestanden und habe gezittert am ganzen Körper. Es war alles durcheinander in meinem Gehirn und ich wusste nicht, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Also es war der Abend, an dem ich die Polizei gerufen habe. Und danach ging es mir auch noch ziemlich schlecht. Also ich hatte dann immer wieder so Anfälle, wo ich viel gezittert habe. Ich bin den Tätern ja in dem Club öfter mal begegnet und ich glaube, die haben auch bei mir irgendwo in der Nähe gewohnt, weil ich bin denen auch mal beim Einkaufen begegnet. Je öfter ich denen begegnet bin, desto normaler war es. Also, desto mehr habe ich mich daran gewöhnt. Und es gab in dem einen Club mal so eine Situation, da stand einer der beiden Vergewaltiger plötzlich neben mir. Erkannt hat er mich nicht, der war auch echt ziemlich betrunken. Der war so betrunken, dass er es nicht geschafft hat, seinen Kaugummi auszupacken. Und dann hat er mir den Kaugummi hingehalten. Er wollte, dass ich ihm den aufmache. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ich habe ihn einfach nur so angeschaut und dachte mir so, was passiert hier eigentlich gerade? Ich wusste dann nicht, wie ich reagieren soll. Dann habe ich den Kaugummi genommen, habe ihn ausgepackt, habe ihm den Kaugummi zurückgegeben und habe gesagt, sauf nicht so viel. Und das war ein unglaublich gutes Gefühl für mich, weil ich mich so erhaben gefühlt habe. Ich habe diese ganze betrunkene Gestalt angeschaut und habe mir gedacht, boah, im Grunde bist du eigentlich voll das arme Würstchen. Das hat sich gut angefühlt.
Hast du nach deiner Vergewaltigung eine Therapie gemacht? Und wenn ja, wie lange ungefähr?
Also nach dem Kindesmissbrauch habe ich eine Essstörung entwickelt und bin damals mit 15 ausgezogen in eine therapeutische Einrichtung. Da war der Kindesmissbrauch natürlich auch mit. Der hat auch eine Rolle gespielt bei der Therapie. Und diese Therapie damals ging, ja, ich war damals, glaube ich, so 2 Jahre in Therapie, sehr intensiv. Und nach der Vergewaltigung habe ich einen Platz bekommen bei einer psychologischen Psychotherapeutin. Die hat so eine Traumatherapie mit mir gemacht. Und das war auch 2-mal in der Woche. Und boah, wie lange das ging, weiß ich gar nicht mehr. Regulär kriegt man 50 Einheiten und ich weiß, dass das dann nochmal verlängert wurde. Genau, und seither habe ich keine Therapie mehr gemacht.
Während der Therapie, was sind so Teile von dieser Therapie und oder hast du dir noch andere oder neben der Therapie noch irgendwie anders selbst geholfen wieder, das zu verarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also selbst geholfen habe ich mir, indem ich alles ganz detailliert aufgeschrieben habe, indem ich immer wieder zu dem Ort der Vergewaltigung gefahren bin und mich halt auch auf sexueller Ebene mit meinen Problemen beschäftigt habe. Sowas kann man ja nur selber machen. Und in der Therapie ging es jetzt nicht wirklich, also das ist jetzt nicht, dass man da die ganze Zeit von der Tat spricht, sondern man hat eher über die Probleme gesprochen, die man dann im Alltag hat, weil man entwickelt durch sowas schon ziemlich heftige Probleme im Alltag. Zum Beispiel bekam ich immer Flashbacks und Panikattacken, wenn ich Männer gesehen habe, die so ähnlich aussahen wie meine Täter. Und naja, das kam halt sehr, sehr oft vor. Und wenn man dann irgendwo an der Bushaltestelle steht, voller Panik und man weiß nicht, was man tun soll oder wie man da jetzt in den Bus einsteigen soll oder was man, ja, über sowas hat man halt in der Therapie gesprochen und versucht, damit umzugehen.
Du sagtest ja, dass du eben nochmal beim Ort der Vergewaltigung warst. Was hat es in dir ausgelöst oder hat es überhaupt was in dir ausgelöst?
Ja, also körperlich hat es dieselben Symptome ausgelöst wie bei der Vergewaltigung. Also dieses heftige Zittern, ein unglaublich schneller Herzschlag, sehr große Konzentrationsschwierigkeiten. Also es ist halt so präsent wieder gewesen alles. Es hat mir aber auch gleichzeitig irgendwie gut getan, da zu sein. Also das kann ich ganz schwer erklären, aber ich bin halt einfach immer wieder dahin gefahren und habe mich dann halt auf die Tischtennisplatte gesetzt, wo das passiert ist. Und dann bin ich halt einfach da gesessen und habe rumgeschaut. Ich weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich habe da jetzt nichts speziell gemacht, aber irgendwie, es war halt Selbstbestimmung. Ja.
Welche Phasen macht man bei so einer Vergewaltigung durch oder vor allem nach der Vergewaltigung? Und wie stark waren eben diese Phasen so bei dir?
Naja, es gibt 3 Phasen. Ich kann das mal so kurz anschneiden, sonst ist es ein bisschen zu lang. Aber ich habe ja dazu auch ein YouTube-Video gemacht. Direkt nach der Vergewaltigung ist man in der akuten Phase. Die dauert ein paar Wochen bis vielleicht ein paar Monate. In der akuten Phase da ist man so richtig aus dem Leben rausgerissen. Da ist alles unreal, einem geht sehr schlecht, man hat Panikattacken, man weint vielleicht auch viel, man hat ganz große Schwierigkeiten mit seinem Körper. Diese Phasen, die sind auch fließend. Das ist nicht bei jedem gleich lang und nicht gleich intensiv. Dann gibt es die Anpassungsphase, die geht von mehreren Monaten bis ein paar Jahre. Und in dieser Phase kehrt scheinbar wieder Normalität ein. Also von außen betrachtet merkt man dann vielleicht gar nicht, dass diese Person mal vergewaltigt wurde oder dass es der Person vielleicht schlecht geht. In der Realität hat man aber in der Phase trotzdem sehr, sehr viele Probleme. Und irgendwann mal kommt die Normalisierungsphase. Das ist so die Phase, wo Akzeptanz für die Tat eintritt. Also wo man es wirklich akzeptieren kann, dass einem das passiert ist und wo man das auch akzeptieren kann, dass das gewisse Folgen hatte, mit denen man jetzt leben muss oder mit denen man jetzt arbeiten muss, um sie zu verbessern.
Definitiv interessant. Wie gesagt, Leute, wenn euch das interessiert, dann schaut bitte auf ihren YouTube-Kanal vorbei. Sie hat zu diesen und noch zu vielen anderen zu welcher Themen Videos gemacht. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Es war sehr informativ damals, wo ich mir das angeschaut habe. Und ja, um jetzt nochmal auf die Folgen zu sprechen zu kommen, in einer Grafik war das hier ganz schön verdeutlicht. Die würde ich euch jetzt mal gerne vortragen. Also hier wird unterschieden in zwei Orten, einmal die nicht tödlichen Folgen, einmal den tödlichen Folgen. Also die tödlichen Folgen sind halt tot. Und die nicht tödlichen Folgen sind halt letztendlich die körperlichen Folgen, sind eine Verletzung, funktionale Beeinträchtigung und dauerhafte Behinderung. Gesundheitsgefährdende Strategien, Überlebensstrategien, das Folgen ist halt das Abrutschen in eine Sucht, wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol, risikoreiches Sexualverhalten und ein selbstverletzendes Verhalten. Dann gibt es noch die psychosomatischen Folgen, was chronische Schmerzsyndrome sein können, Reizdarmsyndrome, Magen-Darm-Störung, Hornweginfektionen, Atemwegsbeschwerden. Dann gibt es noch die psychischen Folgen, über die wir ja schon im Bild gerade gesprochen haben, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, Depression, Ängste, Schlafstörungen und Panikattacken, Essstörung, Verlust der Selbstachtung und des Selbstwertgefühls und Suizidalität. Und dann gibt es eben noch die Folgen für das reproduktive Gesundheit, eben was eben Eileiter- und Eierstockentzündungen sein können, sexuell übertragbare Krankheiten, ungewollte Schwangerschaften, Komplikationen oder Fehlgeburten oder ein niedriges Geburtsgewicht. So, habe ich denke ich mal die Folgen zusammengetragen. Ja. Wie siehst du überhaupt so das Thema mit der Aufklärung zum Thema Vergewaltigung, zum Beispiel in Schulen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie ich das Thema sehen soll, weil das Thema meiner Meinung nach gar nicht existiert. Also bei mir in der Schule war schon der Sexualunterricht derart mies und über solche Dinge wie Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und Co. wurde gar nicht gesprochen. Das war gar kein Thema. Ja. So gesehen ist da, glaube ich, allgemein viel zu tun und zu verbessern.
Und das kann man auch ganz einfach beweisen, zwischen uns liegen circa 10 Jahre mittlerweile oder jetzt. Und in den 10 Jahren hat sich definitiv auch nichts getan. Ich kann das genauso bestätigen, wie du es gesagt hast. Ja. Aber
Ja, also
jetzt
ich denke.
erzähl du weiter.
Ich denke, dass man überhaupt den Sexualunterricht im Allgemeinen erstmal besser machen sollte. Weil, ich meine, zum Beispiel jetzt viele Probleme, die Opfer von sexueller Gewalt haben, sind ja auch auf sexueller Ebene und lassen sich auch schwer auflösen, weil Sexualität ja so mit Scham behaftet ist. Also jetzt nicht einfach nur bei Opfern von sexueller Gewalt, sondern allgemein ist es ja so ein schambehaftetes Thema. Jeder macht's und jeder macht alles Mögliche Versaute hinter den geschlossenen Türen, aber keiner mag drüber sprechen. Und ich weiß noch im Schulunterricht, als da die Anatomie der Jungs dran kam, da haben wir Mädels gelacht und als die Anatomie der Mädels dran kam, haben die Jungs gelacht. Naja, und dann hat halt die Lehrerin noch ein paar Bananen rumgegeben und wir durften ein Kondom drüber ziehen. Das war der Sexualunterricht. Und die Abbildung der Klitoris in dem Anatomiebuch entsprach auch nicht der Wirklichkeit. Also ich finde, wenn man Sex und Körper normalisiert im Unterricht, dann wäre da schon viel gewonnen. Was wolltest du denn gerade sagen? Wir haben aus Versehen gleichzeitig gesprochen.
Ja, ich wollte schon weitergehen, deswegen war es gut, dass du eingeschritten bist.
Okay.
Das war ja, wie gesagt, eine Geschichte, die dein Leben verändert hatte. Wie hat diese Geschichte danach dein Leben beeinflusst?
Die Geschichte hat mein Leben auf allen Ebenen ziemlich heftig beeinflusst. Ich dachte lange, dass ich kein Problem mehr hätte mit der Vergewaltigung, weil ich normal Sex haben kann. Hab dabei aber gar nicht gemerkt, was das eigentlich mit mir angerichtet hat. Mein Selbstwertgefühl war so derart gering und das hatte auch auf den Beruf einen Einfluss. Also ich bin beruflich, würde ich sagen, in meinem Bereich eigentlich sehr gut und sehr professionell. Wenn ich aber ein Bewerbungsgespräch hatte, wurde ich nicht angenommen, weil ich mich selbst immer klein gemacht habe. Ich konnte mich da nicht stolz mit einer tollen Körperhaltung hinstellen und sagen, das, das und das kann ich und so viel Geld bin ich wert. Sondern ich habe oft Jobs nicht bekommen, weil ich so schüchtern war, so schüchtern und zurückhaltend. Naja, dann ging es zum Beispiel auch beim Thema Dating. Ich hatte immer das Bedürfnis nach einer Partnerschaft und nach Liebe, war aber der Meinung, dass ich sehr hässlich bin, keine tolle Frau und eigentlich Glück haben kann, wenn mich überhaupt jemand nimmt. Und naja, dementsprechend habe ich auch nicht die richtige Partnerwahl getroffen, weil dann hat mich halt jemand genommen und das war halt eine sehr narzisstische, toxische Person. Und irgendwo war mir das schon bewusst, aber ich konnte mich da auch nicht behaupten. Also ich habe dann halt sehr viel mit mir machen lassen, was ich jetzt mit meinem klaren Verstand eigentlich sagen würde, das geht gar nicht. Dann hat es natürlich auch sexuell eine Auswirkung gehabt. Also es war lange schwierig, Sex zu haben, gar diesen Sex auch zu genießen oder mit meinem Körper so im Reinen zu sein, dass das in Ordnung ist und mir Spaß macht.
Wie sieht das aus, wenn du mit anderen Leuten redest und es dann irgendwie auf dieses Thema zu sprechen kommt? Gehen die Leute dann anders mit dir um oder wie ist das?
Ich finde das total interessant. Also bevor ich damit öffentlich war, war das immer schwierig. Also ich habe es nicht rausposaunt, ich habe es aber jetzt auch nicht verheimlicht. Also wenn es Momente gab, wo sich sowas ergeben hat, dann habe ich das schon erzählt. Aber die Leute waren dann immer sehr schockiert, weil ich bin im Alltag unglaublich lustig. Ich bin lustig, ich bin kommunikativ, ich bin sehr positiv. Und man würde das nie vermuten, dass mir sowas passiert ist. Und wenn die Leute das dann erfahren haben und es war sowas völlig anderes, dann hat es zum Beispiel dazu geführt, dass sie übervorsichtig waren. Also sie wussten dann nicht mehr, sie hatten dann ein Problem im Umgang mit mir, wenn man zum Beispiel Witze gemacht hat. Also es gibt ja viele Witze sind sexistisch, ja, und ich finde das aber total lustig eigentlich. Und jemand hat zum Beispiel in einer witzigen Runde in einer Bar oder so, wenn man was getrunken hat, irgendwie so einen Witz angefangen. Und dann wurde ich angeschaut und dann wurde dieser Witz plötzlich beendet und über was anderes gesprochen, weil man gemeint hat, dass man mir damit vielleicht ein Problem bereitet. Und naja, jetzt, nachdem ich da ja so öffentlich geoutet bin, fühle ich mich unglaublich befreit. Weil es ist halt jetzt, es ist halt ein Fakt über mich, der ist halt jetzt bekannt, den sieht ja auch jeder, der mir auf Instagram folgt. Und was ich eigentlich sehr spannend finde, ist, auf Instagram folgen mir auch viele Menschen, die beruflich mit mir zu tun haben. Und natürlich sehen die diese Sachen auch, über die ich da spreche und die teile. Aber es spielt einfach keine Rolle. Also, ich habe schon auch den ein oder anderen Job dadurch verloren. Aber die, mit denen ich jetzt noch zu tun habe, die sind genauso zu mir, wie sie vorher auch zu mir waren. Also die wissen das, aber die meiden mich nicht deswegen, aber die stellen mir auch keine Fragen dazu. Also dürften sie, würde ich ihnen auch beantworten, aber es ist sehr angenehm. Es ist einfach normal. Und dafür bin ich jetzt gerade meinen Fitnesskurs-Teilnehmern, die ich jetzt aktuell noch habe, sehr, sehr dankbar.
Hast du auch von uns erwähnt, dass du auch andere Opfer kennengelernt hast? Wie waren sie zu dir oder was hattet ihr so von Verhältnis? Weil ihr teilt ja dann immerhin eine ähnliche Vergangenheit.
Also, bevor ich da so geoutet war, kannte ich tatsächlich nur eine andere Frau, die auch vergewaltigt wurde. Und sie kannte damals auch noch niemanden anderen außer mir. Und das hat zu unglaublicher Sympathie geführt und wir waren dann auch einige Zeit sehr gute Freundinnen, weil uns das unglaublich verbunden hat. Die ganzen anderen Opfer, die ich kennengelernt habe, die habe ich jetzt nach meinem Interview kennengelernt. Und es haben sich ein paar Freundschaften entwickelt, die ich sehr genieße, weil wir uns einfach verstehen. Also, das ist echt schwer zu erklären. Wir reden jetzt nicht über uns, also wir reden eigentlich gar nicht über unsere Traumata. Wir reden über den Alltag, über das normale Leben. Aber natürlich hat man so die ein oder anderen Probleme und es ist total schön, dass die eine Person das dann verstehen kann, also dass man sich gegenseitig versteht. Und man kann auch in ganz normalen Unterhaltungen einfach mal das Wort Vergewaltigung fallen lassen, ohne dass es gleich irgendwie die Stimmung killt oder etwas komisch macht. Also es ist halt einfach ein Teil unseres Lebens. Und naja, auf der anderen Ebene haben mir ja sehr, sehr viele geschrieben, die mich als Vorbild betrachten. Also so ist ja auch mein YouTube-Kanal entstanden. Ich bin nicht in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich mir dachte, boah, jetzt hier möchte ich damit berühmt werden und möchte jetzt irgendwie damit aufklären. Ich wollte mich einfach nur befreit fühlen. Aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie so eine präsente Stellung habe, in dem Bereich werden mir sehr, sehr viele Fragen gestellt und ich bin halt ein Vorbild für die Leute. Aber das tut mir auch gut, dieses darüber reden. So gibt man sich gegenseitig was.
Um nochmal auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, also jetzt statistisch gesehen, in dieser repräsentativen Studie von 2004, die Deutschland eben gemacht hat, da kam halt raus, oder da waren halt 13% eben von diesen befragten Frauen und Mädchen zwischen 16 und 85 Jahren, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und das eben nach einer engen juristischen deutschen Definition, wo es eben als Straftat geht. Das heißt, letztendlich fast jede siebte in Deutschland lebende Frau hat schon mal sexuelle Gewalt erlebt. Und Frauen, die besonders stark betroffen sind, sind halt Frauen mit Behinderungen. Also da ist es schon so weit, dass es jede dritte bis vierte Frau ist, die eine Behinderung hat in ihrer Kindheit und Jugend. Und diese deswegen auch sexualisierte Gewalt erfahren musste. Und das ist 2 bis 3 Mal häufiger als bei eben Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Was auch nochmal einmal mehr so ein Ausrufezeichen dahinter setzt, in der diese ganze
Das ist
Sache.
heftig.
Und da reden wir von 2004. Um jetzt noch einmal ein bisschen heftiger zu sein, es gibt ja Leute, die sowas sagen wie, da sind sie selber dran schuld.
Ja, das ist ein ganz klassischer Spruch.
Was hältst du von dem Spruch? Oder was denkst du von solchen Leuten, die sowas behaupten?
Ja. Der Spruch ist schon ein bisschen daneben. Eigentlich ist er sehr daneben. Einer der häufigsten Sprüche ist ja, mein Gott, hättest du dich so nicht angezogen. Die meisten, die vergewaltigt werden oder zum Beispiel Kinder. Ich meine, welches Kind zieht sich aufreizend an und ist dann selber schuld an seinem Kindesmissbrauch? Und die meisten erwachsenen Frauen, die vergewaltigt werden, die rennen jetzt auch nicht so rum, dass alles raushängt. Aber selbst wenn man sehr freizügig rumläuft, ist es ja noch keine Einladung. Also, ich meine, wenn man jetzt mal den Sommer nimmt, dann laufen sehr viele junge Männer ohne T-Shirt rum draußen. Die schaue ich mir an und das ist vielleicht auch manchmal nett, aber ich wäre jetzt da noch nie auf die Idee gekommen, hinzugehen, den anzufassen und zu sagen, hey Süße, wie wär's mit uns beiden? Also an einer Vergewaltigung ist immer der Vergewaltiger selber schuld. Der Mann hat ja eine Kontrolle über seinen Körper, ja. Das ist ja nicht, dass wenn der Mann eine freizügige Dame sieht, dass dann das Gehirn nicht mehr funktioniert und der Körper automatisch in den Sexualmodus geht. Deswegen, ich finde den Spruch sehr daneben. Aber es ist halt einfacher zu sagen, ja, mal du bist selber schuld, als sich mal tiefgründiger mit den ganzen Dingen zu beschäftigen.
Also sehe ich genauso, ich finde, der Spruch geht gar nicht. Also es gibt niemandem das Recht, sowas zu machen. Also das ist...
Gerade jetzt bei mir zum Beispiel. Also ich hatte zwar einen Rock an, aber ich war überhaupt nicht freizügig gekleidet. Bei mir haben viele gesagt, Mei, du bist halt selber schuld, weil du warst ja betrunken. Und ja, wenn ich nicht betrunken gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht so einfach in diese Situation gekommen oder hätte mich vielleicht besser verteidigen können. Aber auf der anderen Seite, ja, jeder trinkt mal was. Jeder trinkt auch mal ein bisschen zu viel. Und das ist ja keine Erlaubnis für einen Täter, dann einen zu vergewaltigen.
Ja, wie gesagt,
Und
ja, es ist immer noch eine Straftat.
ganz genau, eben, es ist eine Straftat. Und manchmal denke ich mir auch, naja, wenn ich jetzt vielleicht nüchterner gewesen wäre, wäre dann vielleicht die Vergewaltigung noch grausamer gewesen. Also, weil du weißt ja nicht, wenn du dich körperlich wehrst, was dann der Täter macht, der ist ja dann auch gewaltvoller zu dir. Ja.
Kurz vor diesem Podcast, kann ich noch mal kurz erzählen, habe ich noch mal eine Studie gefunden aus Österreich, wo es eben um dieses Thema ging. Also in dieser Studie ging es eben darum, ob es erlaubt ist, unerlaubten, also eben unerlaubten Geschlechtsverkehr zu haben mit Frauen, also eben sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung. 62% der Befragten haben angegeben, dass es in keiner Situation Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung rechtfertigt. Und das waren nur 62%, das heißt 38 haben es nicht abgelehnt. Und da gab es hier eine Grafik, die ich nicht vorenthalten möchte, wo es wirklich Personen gibt, die finden, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung unter bestimmten Umständen gerechtfertigt ist.
Das ist ja heftig.
Und da habe ich hier eine Grafik, die Gründe nennt mit Prozentanzeigen, wo weibliche Befragte und männliche Befragte mit dran teilgenommen haben. Und da ist der erste Punkt, betrunken sein oder Drogen nehmen. Da haben 14% der weiblichen und 15% der männlichen Befragten gesagt, dass es einen Geschlechtsverkehr rechtfertigt, ohne Einwilligung. Bei dem Thema freiwillig jemand mit nach Hause zu nehmen oder zum Beispiel nach einer Party zu verabreden, sind 9% der Frauen und 13% der Männer der Meinung, dass ungerechtfertigt oder unerlaubten Geschlechtsverkehr gerechtfertigt ist. Denn das, was du vorhin sagtest, Tragen von freizügiger, provozierender oder sexy Kleidung, sind 8% und 9%, 8% der Frauen und 9% der Männer der Meinung, es erlaubt das, man darf das machen. Oder ein nicht deutliches Nein sagen oder sich körperlich nicht deutlich dagegen wehren, sind 10% der Frauen und 14% der Männer der Meinung, dann rechtfertigt das. Und das hat mir schon ein Bild so die Kinnlade nach unten ziehen lassen, also.
Also sowas finde ich sehr schockierend. Ja, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Das ist ja fast so ein bisschen, als würde man sagen, ach, du gehst jetzt über Rot, dann darf ich dich überfahren mit dem Auto. Weil du bist ja selber schuld, du bist ja über Rot gegangen. Naja, dann war das über Rot gehen zwar nicht richtig, aber deswegen darf ich dich immer noch nicht überfahren. Das ist ja trotzdem eine Straftat. Und ich meine, zu sagen, oh, du hast dich nicht ausreichend gewehrt. Ich sage jetzt mal, wenn zwei Menschen sich auf respektvoller Basis sexuell begegnen, dann merkt man ja sehr gut, ob der andere Spaß hat daran oder nicht. Und wenn jemand sich einfach nur hinlegt, wie so eine Leiche, ja, wenn dann die Person meint, dass das deswegen gerechtfertigt ist, ja, was soll man dazu sagen? Also, es kann ja auch dem Vergewaltiger keinen Spaß machen, aber das Ding ist halt, dass es bei Vergewaltigungen nicht wirklich um Sexualität geht, sondern um Dominanz. Es geht um Macht. Das ist eigentlich so das Entscheidende.
Also für mich ist das definitiv ein Unding, wo ich das gesehen habe. Also da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, weil es gibt keinerlei Rechtfertigung für sowas. Ernsthaft.
Nee, gar nicht, das stimmt.
Jetzt, wo wir kurz vor Schluss sind, bekomme ich jetzt noch meine letzte Frage gestellt. Und zwar, wenn du den Opfern da draußen was sagen würdest oder könntest, was würdest du denen sagen? Was würdest du denen nochmal so als Tipp mitgeben?
Dass sie nicht aufgeben sollen, dass sie sich selbst mehr lieben sollen, sich so akzeptieren sollen, wie es jetzt ist, und sich keine Vorwürfe machen sollen. Also nach so einer Vergewaltigung hat man einfach echt viele Probleme in seinem Leben, auf ganz anderen Ebenen. Und vieles funktioniert auch einfach nicht mehr so, wie es halt funktionieren sollte oder wie man oder wie man halt eigentlich sonst Ansprüche an sich hat. Und das wird so ein bisschen ein Teufelskreis, weil das führt ja dazu, dass man sich selbst dann wieder Vorwürfe macht und selbst mit sich schlecht umgeht oder sich verurteilt, weil man dies und jenes nicht schafft. Und ja, das macht es alles nur schlimmer. Deswegen sich selber lieben, sich selber akzeptieren und einfach versuchen, mit den Umständen, die man jetzt hat, zu arbeiten und zu leben.
Und mit diesen Worten verabschiede ich euch heute aus diesem heutigen Podcast. Ich hoffe, dass ich oder wir euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnten, dass ihr vielleicht was dazugelernt habt. Und wie gesagt, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, dann schaut bitte auf Francis YouTube-Kanal vorbei. Und da würde ich an der Stelle jetzt den Podcast beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken. Es war ein sehr interessantes Gespräch und das mit den Studien und Statistiken fand ich auch total spannend. Also ich wünsche dir auch alles Gute und vielen Dank. Musik